Die wenigsten Behinderten haben einen vernünftigen Arbeitsplatz. Viele arbeiten in sogenannten beschützenden Werkstätten für einen Durchschnittsstundenlohn von 1 Mark und 9 Pfennig. Keine Gewerkschaft vertritt ihre Interessen.
Zum Auftakt des Internationalen Jahres der Behinderten ein herzlicher Gruß Ihnen allen.
Nachdem man vor 8 Jahren noch in Bayern einer behinderten Frau mit einer Teufelsaustreibung helfen wollte, hat nun die UNO das Jahr 1981 zum Internationalen Jahr der Behinderten ausgerufen.
Das Jahr der Behinderten begann mit einem Eklat. Bei der offiziellen Eröffnung in der Dortmunder Westfalenhalle schlossen Schwerstbehinderte ihre Rollstühle mit Ketten zusammen und blockierten die Bühne. Der Bundespräsident musste seine Eröffnungsansprache in einer Nebenhalle halten.
Liebe Zuschauer, wir haben jetzt die Bühne gedeckt, weil wir uns nicht feiern lassen wollen.
Wir erklären, dass das Internationale Jahr der Behinderten sowie diese Eröffnungsfeier über unsere Köpfe hinweg und gegen unsere Interessen durchgeführt wird.
Dieses ganze Jahr, dieses UNO-Jahr der Behinderten, war geprägt von Protestveranstaltungen der aktiven behinderten Menschen dagegen. Die haben das eher UNO-Jahr der Behinderer genannt. Und das Ganze hatte schon ein bisschen längere Vorgeschichte, ging ein Jahr noch weiter zurück ins Jahr 1980. Dort gab es ein Urteil von dem Frankfurter Gericht. Dort wurde einer Urlauberin Schadensersatz zugesprochen, weil sich im Speisesaal am Urlaubsort auch behinderte Menschen befanden und die diesen Anblick behinderter Menschen als Urlaubswert mindernd betrachtete und das Gericht hat ihr Recht gegeben. Das führte dazu, dass mehrere tausend Menschen in Frankfurt sich zusammenschlossen und dagegen protestierten und auch dadurch die Bewegung politischer wurde. Das wurde dann eben 81 durch dieses UNO-Jahr der Behinderten bekam das nochmal einen neuen Push und es gab Protestveranstaltungen.
Zwischenfall bei einer Behindertenveranstaltung. Auf Bundespräsident Carstens drang dieser protestierende Mann mit Krückstöcken ein.
Wir fordern, dass diese Veranstaltung abgebrochen wird. Und zwar nicht nur diese, sondern das Jahr der Behinderten.
Dann, dadurch, dass die Bewegung in diesem Jahr durch diese ganzen Proteste politischer geworden war und massiv die eigenen Rechte einforderte, bereitete man dann im Dezember dieses Krüppeltribunal vor oder führte es durch und klagte eben die Menschenrechtsverletzung an, wo eben geklagt wurde, dass so viele Menschenrechtsverletzungen in aussondernden Einrichtungen, in aussondernden Schulen, aussondernden Werkstätten für Behinderte, aussondernden Wohnheimen, die ganzen Gewalterfahrungen in Psychiatrien, dass es eben gesagt wurde, dass wir ausgesondert werden, liegt weniger an unserer jeweiligen Beeinträchtigung, sondern an den gesellschaftlichen Strukturen, was da passiert, sind Menschenrechtsverletzungen.
Sagt Sigrid Anate vom Selbstbestimmt Leben e.V. Dieses Krüppeltribunal war ein wichtiges Ereignis der frühen Behindertenbewegung in Deutschland. Es war als Gegenveranstaltung zum UNO-Jahr der Behinderten gedacht, in dessen Organisation behinderte Menschen nicht beteiligt worden waren. Das Krüppeltribunal drehte dies um und schloss nichtbehinderte Menschen von der Teilnahme aus. So entstand ein geschützter Raum, um über Diskriminierung und Lebensrealitäten zu sprechen. Das Protestjahr 1981 und das Tribunal brachte der Behindertenbewegung nicht nur kurzzeitige mediale Aufmerksamkeit, es sorgte vor allem dafür, dass sich behinderte Menschen begannen zu organisieren.
Also damals nahm das seinen Anfang, dass behinderte Menschen mit sehr viel mehr Selbstbewusstsein für ihre Recht eintraten und aus dieser Position der dankbaren Bittstellerinnen und Bittsteller herauskamen und nicht um ein bisschen mehr an sozialen Erleichterungen bettelten, sondern massiv einforderten gleiche Rechte. Also da hat sich eine Menge im Bewusstsein der behinderten Menschen selber und der Bewegung verändert.
Dieses veränderte Bewusstsein sorgte auch für eine Veränderung auf institutioneller und gesellschaftlicher Ebene.
Es gründeten sich anschließend Zentren für selbstbestimmtes Leben, das erste 86 in Bremen. In diesen Zentren beraten behinderte Menschen selber andere behinderte Menschen und unterstützen sie dabei, zu Hause auszuziehen, einen Beruf zu erlernen, aus einer Förderschule rauszukommen, was auch immer das jeweilige Anliegen ist.
Parallel zur Selbstorganisation haben Behinderteninitiativen auch auf gesellschaftlicher und gesetzlicher Ebene Erfolge erzielen können.
Es gab dann Initiativen auch für eine Grundgesetz Grundrechtsergänzung. Und da hat dann auch ein großes Bündnis sich eingesetzt für eine Grundgesetzergänzung, was letztlich erfolgreich war, sodass seit 1994 in unserer Verfassung der Satz steht, niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Es ging dann weiter mit Gleichstellungsgesetzen, ein verändertes Sozialgesetzbuch 9 und letztlich die UN-Behindertenrechtskonvention, an der behinderte Menschen selber auch sehr stark mitgewirkt haben. Das alles ist nicht vom Himmel gefallen.
Dies alles sind Erfolge, die die Behindertenrechtsbewegung seit 1981 verzeichnen kann. Gerade die UN-Behindertenrechtskonvention wird immer wieder als Meilenstein der Gleichstellung bezeichnet. Für die Aktivistin Rebecca Maskos hat diese Konvention besonders eines bewirkt.
Also ich habe schon den Eindruck, dass spätestens seit der Behindertenrechtskonvention viel mehr über das Thema Behinderung diskutiert wird und eben auch nicht nur als reines Charity-Ding. Aber das ist eben natürlich auch noch längst nicht bei allen Menschen angekommen. Also deswegen ist gerade in Deutschland auch noch sehr viel zu tun. Also Behinderung wird eben oft immer noch als individuelles Schicksal verhandelt, was behinderte Menschen zu Hilfsbedürftigen macht, zu Defizitwesen, zu Opfern sozusagen, denen man helfen muss und eben sozusagen nicht als Rechtsobjekte behandelt werden.
Trotz der UN-Behindertenrechtskonvention gibt es heute noch immer Lebensbereiche, in denen behinderte Menschen systematisch benachteiligt sind, so etwa im deutschen Schulwesen.
Kaum sonst gibt es ein so ausgrenzendes, segregierendes Sonderschulsystem wie in Deutschland, was ja auch immer noch sehr stark verteidigt wird von Lehrerverbänden, von Bildungspolitikern, von Eltern, die nicht wollen, dass ihre Kinder mit behinderten Kindern zur Schule gehen und so weiter. Also das ist gerade in Deutschland sehr, sehr lebendig und immer noch sehr aufrechterhalten, genauso wie zum Beispiel das System der Werkstätten. Also so einen ausgrenzenden, systematisch ausgrenzenden Arbeitsmarkt wie in Deutschland gibt es in kaum einem anderen Land. Also das ist die andere Seite der Realität.
Zur Lebensrealität behinderter Menschen soll laut UN-Behindertenrechtskonvention auch das selbstbestimmte Wohnen gehören, außerhalb von Heim. Auch da gibt es in Deutschland noch viel Nachholbedarf.
Ja, also ich glaube, was zum einen ganz wichtig ist, ist, dass das Thema Assistenz mehr auf die Tagesordnung kommt, weil eben gerade durch das Bundesteilhabegesetz jetzt im Grunde gesetzliche Möglichkeiten geschaffen wurden, die es leichter machen, behinderte Menschen in Heime abzuschieben. Also behinderte Menschen, die alltäglich Unterstützung brauchen. Das Modell der Assistenz, der persönlichen Assistenz, sieht halt vor, dass die Leute selbst in ihren eigenen vier Wänden leben können, selbst ihre Assistenten anleiten können, selbst bestimmen können, wann sie ins Bett gehen, wann sie aufstehen, wo sie hingehen und so weiter. All das können sie halt in einem Heim nicht. Und leider werden halt Assistenzgelder oft verwehrt oder gestrichen mit dem Argument, das wäre teurer. Und vor allem ist es menschenrechtlich nicht haltbar.
Die heutige Lebensrealität von vielen behinderten Menschen ist nach wie vor von Ausgrenzung, Entmündigung und Armut geprägt. Trotz der Erfolge der Behindertenrechtsbewegung seit 1981. Konkrete Anlässe zum Weiterkämpfen gibt es demnach viele. Jedoch muss sich heute gefragt werden, welche Form diese Proteste haben können. Sigrid Anade zweifelt an, dass ein Tribunal wie das von 1981 oder die Protestform aus diesen Jahren heute geeignet sind.
Da ist es sinnvoll, immer wieder öffentlichkeitswirksame Formate zu finden, um auf diese Situation aufmerksam zu machen und um etwas zu erreichen. Ob jetzt nochmal ein Krüppeltribunal das Mittel der Wahl wäre, weiß ich nicht. Also ich denke, solche Dinge nutzen sich auch durch Wiederholung ab. Das hätte sicherlich nicht die Aufmerksamkeit, die es 81 hatte. Wie auch, ich hatte ja gesprochen von diesem Frankfurter Urteil, da gab es dann eine große Demo mit 5000 Leuten in Frankfurt, das kam in der Tagesschau. Wenn wir heute mit 5000 Leuten als Demo hier durch Berlin ziehen, findet sich das in der Presse kaum wieder. Also so Dinge nutzen sich ab, während es in der Presse sich wiederfand, dass wir uns eine Nacht am Reichstagsufer angekettet hatten. Oder dass behinderte Menschen aus Protest gegen das Bundesteilhabegesetz, als das erarbeitet und verabschiedet werden sollte 2016. Da sind Leute in die Spree gesprungen und sind da geschwommen. Sowas hat dann wieder Aufmerksamkeit erregt. Aber ich glaube, dass man immer wieder neue, aktuelle Formen finden muss.
Eine neue Form, die bereits erfolgreich probiert wird, ist, sich mit den Kämpfen von Einzelnen solidarisch zu erklären. Auf der Straße als auch im Netz.
Gerade aktuell gab es zum Beispiel einen großen Protest für die Bewilligung von Assistenzleistungen für eine Frau, sagen dafür zu demonstrieren, dass die Frau bedarfsgerechte Assistenz bekommt. Und dieser Protest war sehr erfolgreich. Es gab da auch eine Petition von Change.org und das scheinen Proteste zu sein, die momentan laufen, also viel über Petitionen, teilweise auch Demonstrationen, aber es könnte natürlich noch deutlich mehr davon geben.
Es braucht mehr solcher solidarischer Kämpfe für die Rechte von behinderten Menschen. Was das Protestjahr 1981 und das Krüppeltribunal angestoßen hat, gilt es auch heute noch zu verteidigen. Die Selbstorganisation und die Ermächtigung von behinderten Menschen.